Radio Salü, die Martina Straßenshow.
Ja, da liegt so ein frisches Jahr vor uns. 2024 ist da. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingestartet. Ist ja der erste Podcast im neuen Jahr. Ich freue mich, dass ich bei euch sein kann und ich freue mich auf die kommende Zeit mit euch. Ich weiß gar nicht, bei uns war einiges los über die Feiertage. Erst hatte mein Mann Corona, ja, und ich kann euch eins sagen, Männer-Corona ist eine Katastrophe. Also das ist wirklich richtig, richtig, richtig schlimm. Nur, dass ihr es wisst, das ist so wie mit der Männergrippe. Also der war wirklich 2 Wochen ausgenockt. Das Kind und ich, wir haben uns nicht angesteckt. Aber als mein Mann dann Heiligabend frisch, fröhlich, frei und ohne Viren unterm Tannenbaum saß, okay, er hustet bis heute, aber zumindest saß er mal da unterm Tannenbaum, da war mir dann ab dem ersten Weihnachtstag nicht gut und ich hatte die fette Erkältung, kein Corona, aber die Freck, und die haben im Moment so viele. Das war echt hart und dauerte viel länger, als ich gedacht habe. Ich war schwer genervt. Und so war unser Weihnachten und Silvester, ich sag mal, durchwachsen. Weil Frauenviren, die sind ja anscheinend nicht so schlimm, sagt man. Weil Frauen können ja mit Viren noch Weihnachtsessen machen, einkaufen, Silvestersachen tun, Geschenke verpacken, die letzten Geschenke vielleicht sogar noch besorgen. Ich sag euch, wir sind gesegnet, wir Frauen, dass das uns nie so schwer erwischt. Okay, ich merke, ihr seid bei mir. Ich hatte aber, das war das Gute an der Sache, viel Zeit zum Lesen in dieser Krankheitsphase. Und ich habe ein Buch gelesen, ey Leute, das war harter Tobak. Das Buch der Woche hat es in sich. Es ist von Eva Leon Menger und heißt Angst. Und das ist ein Thriller in einem ganz, ganz coolen Berlin-Setting, also spielt in der Hauptstadt und macht ziemlich Spaß. Es ist sehr jung geschrieben. Zwischendurch hatte ich mal so den Eindruck, oh, komm Freunde, das ist doch eine Frau, die da schreibt, weil es sehr weiblich ist. Es geht um eine junge Frau und die ist super dargestellt von diesem männlichen Autor. Das musste auch erstmal schaffen. Zum Inhalt. Irgendwas stimmt an Viktor nicht. Das spürt Mia bei ihrem ersten Date in einem Edelrestaurant auf dem Dach des Kanzleramtes. Und in den Tagen darauf geschehen ganz merkwürdige Dinge, die sich irgendwann nicht mehr mit dem Zufall erklären lassen. Mias anfängliche Beunruhigung weicht einer lähmenden Angst. Aber dann beschließt sie, den Spieß umzudrehen. Ein tödliches Spiel beginnt. Natürlich habe ich auch noch für euch die ersten Sätze. Er studierte jede ihrer Bewegungen, beobachtete, wie sie die Vorhänge an ihrem Fenster zuzog, meist nur halbherzig. Vermutlich, damit er ihr weiterhin zusehen konnte, wie sie sich im Schein der Schreibtischlampe entkleidete. Ja, er war ihr hartnäckig gefolgt, bis er endlich in ihrer Nähe war. So dicht, dass sie seine Anwesenheit gar nicht mehr bemerkte. Das war eine Kunst. Kein Verbrechen. Und trotzdem saß er nun hier in diesem schrecklichen, schmucklosen Verhörraum und sollte erzählen, was vor 2 Wochen passiert war. Er dachte, es wäre Liebe. Dabei hatte ihm Mia nur etwas vorgespielt und er schüttelte über die eigene Dummheit den Kopf. Es ist ein Roman, ein Thriller über Stalking und jeder, der das liest und vor allem, wenn wir Frauen das lesen, dann kriegen wir meterhohe Gänsehaut. Denn das, was wir uns als das ultimative Böse vorstellen, das gibt es in diesem Thriller. Es ist ein Roman, der mitten in diesem quirligen, wuseligen Berlin spielt und trotzdem hat man das Gefühl, jeder ist nur für sich selber und ganz alleine und wenn es hart auf hart kommt, ist auch nicht unbedingt einer da, der dir hilft. Und wenn dir jemand hilft, ist es dann der, der der Richtige ist und meint, er ist wirklich gut mit dir oder verfolgt er ein ganz, ganz schreckliches Ziel. Und mit diesen Elementen spielt der Autor wunderbar. Eva Leon Menger, der kann's. Der kann es wirklich, der kann Spannungsakzente setzen, der schafft es, diesen Swirl ganz hoch zu halten und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, das zu lesen. Vor allen Dingen an dem Punkt, an dem es sich umdrehte, an dem aus dem Jäger der Gejagte wird. Angst heißt der Thriller. Er ist von Ivan Leon Menger und bei DTV erschienen und ich kann ihn euch nur empfehlen. Es war so viel los in der letzten Zeit, es ist so viel passiert und man kam irgendwie gar nicht zum Atem holen. Eigentlich wollte ich diese Woche Post von Martina an die Bauern machen, weil mir das so sehr am Herzen lag. Ich habe es aufgrund aktueller Ereignisse dann verschoben und habe Post von Martina an eine andere Person gemacht. Lieber Franz Beckenbauer, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich nichts mit Fußball an der Mütze habe, aber trotzdem warst du auch für mich ein Mann, an dem ich nicht vorbeikam. Du warst ein so charismatischer Mensch, man musste dir einfach zuhören und viele, die dich kannten, sagten, dass wenn du einen Raum betreten hast, die Energie darin ganz anders wurde, irgendwie heller. Es gibt solche Dinge, davon bin ich überzeugt und es gibt Personen, die mit ihrer Anmutung, ihrer Ausstrahlung andere in ihren Bann ziehen und genau so einer warst du, ein Menschenfänger im positivsten Sinn. Dein Tod hat an diesem bitterkalten Montag geschockt und die ganze Welt des Fußballs und noch viele, viele Menschen mehr trauern um dich. Du warst einer der bedeutendsten Fußballer, die es jemals gab. Du hast diesen Sport so sehr geprägt und trotzdem bist du nie abgehoben. Du warst immer ganz nah dran an deinen Fans und an den Menschen. Gut, manchmal warst du auch gestresst von der Aufmerksamkeit um deine Person, besonders wenn es um deine Beziehungen und um deine Kinder ging. Dann konntest du ganz schön grantig werden, aber du wusstest auch, dass das dazugehört, dass das auch ein Stück weit der Preis des Ruhms war. Und das mochte ich an dir, dieses Bewusstsein, das nicht selbstverständlich ist. Als du einmal aus einer Kirche gekommen bist, hat man dich gefragt, ob du um etwas gebeten hättest bei Gott. Du hast geantwortet, nein, ich habe mich für etwas bedankt. Ich möchte dir heute danken für alles, was du für den Fußball getan hast, auch wenn ich nichts davon verstehe. Trotzdem weiß ich, dass dieser Sport ohne dich niemals derselbe geworden wäre und das war eine so große Leistung. Und ich wünsche mir, dass es da, wo du jetzt bist, ein großes Fußballfeld für dich gibt mit deiner ganz persönlichen Traummannschaft. Liebste Grüße, deine Martina.
Ja, das ist schon so, wenn so jemand Großes geht, dann hält die Welt, also nicht nur Deutschland, sondern wirklich die Welt so einen Moment in Atem an und das war bei Franz Beckenbauer ganz bestimmt so. Und nächste Woche gibt's dann Post an die Bauern, ganz versprochen, ich habe mir das fest vorgenommen, das will ich auf jeden Fall unbedingt noch machen. Jetzt gucken wir aber mal, was der Arne zu erzählen hat und wie seine Woche, sein Weihnachten, sein Silvester war, wir haben ja schon ewig nicht mehr geredet.
Und wir sind beide große Fans einer Sendung.
Ja, wollen wir das zusammenrufen? 3, 2, 1.
Ich bin ein Star! Hol mich hier raus!
Ich könnte den Part von Sonja Zietlow übernehmen. Von dem Dicken da.
Wir könnten da mal anrufen, falls da einer ausfällt und die sich in Australien Magen an irgendwas verdorben haben. Könnten wir es ja übernehmen.
Ich habe ganz schlimme Probleme mit so Zeit-Delay hier.
Entschuldigung, wenn dich RTL fragen würde, ob du Ich bin ein Star, holt mich hier raus, das Dschungelcamp moderieren würdest, würdest du nicht sagen, ich habe so Probleme mit dem Jetlag. Oh Freunde, das geht glaube ich nicht.
Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ob ich nicht so Probleme hätte, wenn ich daneben stehe und die Leute dann würgen. Weil dann würge ich nicht.
Ist gut, wir müssen jetzt nicht darüber, bitte. Okay, ich fang schon an, wenn ich es höre. Ja. Lass uns mal reden, wer da einzieht am Freitag.
Heinz Hönig, das ist so der, den wir alle irgendwie kennen, ein älterer Schauspieler.
Warum tut der das?
Weiß ich auch nicht, ich glaube, er braucht die Kohle.
Ja, der sagt, er braucht die Kohle nicht.
Ja. Aber okay. Er hat es auch noch nie gesehen, das hat er jetzt schon vorweg gesagt.
Das ist das Beste daran, er zieht da ein und hat Sieger, vielleicht ist das mal ganz erfrischend. Ja. So, dann Sarah Kern, die...
Designerin.
Designerin, genau, ja.
Cora Schumacher, die Ex von Ralf Schumacher. Mhm. Hat schon vorher gesagt, es wird nichts aus der Familie Schumacher erzählt. Und schon ist es langweilig. Da hätte ich mich schon wieder aufgeladen.
Okay, wenn der RTL bist. Ja gut, dann Frau Schumacher, dann bleiben Sie doch am besten zu Hause. Ne? Ja,
genau.
Wer noch?
Lucy von the Angels. I wanna be daylight.
Das ist unglaublich, dass sie da einzieht, finde ich. Detlef die Soest, dieser, der damals sie gecastet hat, die Lucy. Das war der doch, oder?
Ja.
Ne? Also der war doch dabei.
War mit dabei.
Der ist drin?
Nee, der ist nicht drin. Der ist bei Let's Dance.
Ach, jetzt habe ich mich echt vertan. Ich dachte, der wäre da drin. Aber wie blöd, die hätten am besten gleichzeitig irgendwie in einem Camp sein sollen.
Ja, das wäre witzig gewesen. Ja, absolut.
Da hätte aber sie anfeuern können. Nein. Na gut, der ist bei Let's Dance. Ja, okay, da war ich jetzt im Moment verwirrt. Wer zieht denn jetzt noch ins Dschungelcamp? Du kennst dich besser aus.
Die anderen kenne ich alle nicht. Das sind alles so Leute aus dem Internet, wo ich noch nicht mal den Namen kenne.
Ja, das ist meist.
Denn die aufgedrehten Lippen da.
Das ist auch irgendwie so ein bisschen doof, dass die deswegen, weil die alle so viele Follower haben, jetzt in jeder Fernsehshow sind und du fragst dich, wer ist es? Entschuldigung. Naja, egal.
Die können sich halt immer am besten selber darstellen. Das hatten wir ja letztes Jahr mit Gigi. Vorher kannte den keiner und hinterher kannte den auch wieder keiner.
Doch, hinterher kennt jetzt schon noch jemand.
Ja, naja, gut. Mhm.
Also ich bin vielleicht gespannt, ich gucke es und ja, dann können wir ein bisschen drüber quatschen. Du guckst es natürlich auch, ne?
Ich freue mich auch schon drauf, ja.
Ich freue mich auch auf nächste Woche mit dir wieder.
Schön, ich freue mich auch schon auf dich. Oh Gott, bleibt das jetzt so im neuen Jahr?
Ich wollte gerade genau dasselbe fragen. Nee, ich glaube nicht, das schaffen wir nicht, das halten wir nicht durch. Bis dann!
Hast du abgenommen eigentlich?
Ja, ganz viel. Da war einiges los in der Promi-Welt zwischen Weihnachten und Neujahr. Ich habe mal so ein bisschen geguckt und ganz interessante Sachen gefunden. Ich finde, eine dieser Meldungen, die so historischen Charakter hat, die hat's mir wirklich angetan, weil ich die Sissi-Figur als solche, also die Kaiserin Sissi oder Elisabeth, sagt man ja eigentlich, sowieso sehr faszinierend finde. Aber es war noch einiges anderes los diese Woche. Anna Ermakova, die Tochter von Boris Becker, man muss es eigentlich gar nicht mehr dazu sagen, oder? Also eigentlich weiß man, wer Anna Ermakova ist. Mittlerweile hat man es so drauf und da sind wir auch genau schon beim Thema, weil Anna Ermakova sagt, hey Freunde, ich bin nicht nur die Tochter meines mehr oder weniger berühmten Vaters, ich bin auch nicht nur der Unfall, der irgendwo in der Besenkammer gezeugt worden ist, sondern all das, was ich bisher geleistet habe, all meinen Erfolg, den verdanke ich nur mir. Und jetzt hat sie gesagt, da wir schon dabei sind, singe ich jetzt. Und sie hat eine neue Version des The Who-Klassikers Behind Blue Eyes aufgenommen. Und darüber freut sie sich sehr. Und ich bin gespannt, wohin dieser Titel sie trägt. Die Schauspielerin Katharina Jakob, die ist diese Woche ziemlich ausgerastet. Sie soll angeblich im Oktober eine Parkhausschranke demoliert haben. Eine Überwachungskamera hat das Ganze aufgezeichnet und zwar ist sie mit einem anderen, also einer anderen Person, an die Schranke rangefahren. Die Schranke ging nicht hoch und daraufhin sind die wohl ausgestiegen und haben wild darum gezerrt und haben die Schranke dann wohl auch beschädigt. Und eine findige Polizistin hat sich diese Bilder angeguckt und hat dann festgestellt, die Frau an der Schranke trug das gleiche Outfit wie Katharina Jakob bei der Preisverleihung des Blauen Panthers. Das ist ein bayerischer Fernsehpreis. Ja, und dann lag der Schnuss jetzt nun ganz klar, ne? Also so ganz genau, warum sie so ausgerastet ist, können wir uns nur denken, weil die Polizei dann nämlich auch festgestellt hat, dass der Kassenautomat defekt war. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie dieses Spiel da ausgeht, weil der Besitzer des Parkhauses ist not amused, wenn man das mal so nett ausdrücken darf. Diese Woche ist ziemlich viel um Sissi, also um die Kaiserin Elisabeth von Österreich-Ungarn los gewesen, denn man sieht die im Kino immer oder im Fernsehen, da gibt's ja auch dieses Sissi-Folgen und die Kaiserin, also so Netflix- und RTL-Serien und da sieht man sie immer als wunderbare, schöne Frau, aber eigentlich war sie eine schon fast schrullige Monarchin, auf 41 Kilo abgemagert und sie kam anscheinend mit den Spuren des Älterwerdens nicht zurecht. Da sind nämlich jetzt alte Arztbriefe aufgetaucht, die ihre Leiden sozusagen dokumentierten. Die waren in irgendeinem Stadtarchiv hinterlagert und eine Historikerin hat die jetzt erforscht und die hat gesagt, Sissi kam mit dem Alter nicht zurecht. Sie ließ sich schon in den 60er Jahren nicht mehr fotografieren, versteckte ihr Gesicht hinter Fächern und Schirmchen und damals war sie erst knapp über 30 und boah, wisst ihr was? Mit so einer Kaiserin in dieser Zeit möchte ich nicht tauschen. Was muss da für einen Druck auf ihr gelastet haben? Das erste It-Girl sozusagen. Und zu Recht kam auch sie damit nicht. Ihr kennt das ja bestimmt auch in diesen Tagen zwischen Weihnachten und Neujahr und wenn das neue Jahr dann so langsam angefangen hat und wenn es dann auch so krachkalt ist wie im Moment. Boah, Leute, es war vielleicht kalt. Ich bin einmal einen großen Spaziergang mit dem Hund gegangen und dachte zwei Sachen. A, mein Gesicht friert ein und B, ich hätte dem Hund doch eine Jacke überziehen sollen. Die ist ja so ein Keukerhondje, so ein niederländisches Keukerhondje und die haben kein Unterfell. Das heißt, da muss man schon ein bisschen aufpassen, dass die nicht auskühlt. Also das war hart an der Grenze, weil als wir gingen, war es -3, -4 Grad, aber gefühlte -17, ich schwör's euch. Und dieses Thema Wetter und Kälte hat auch ganz viel mit dem Fernsehtipp zu tun, den ich diese Woche für euch habe. Das ist ein Film, der hat mich wirklich berührt. und der ist hart gewesen. Und ich habe mich zwischendurch öfter mal gefragt, hättest du es nicht besser gelassen? Es gibt ja so Themen, die triggern einen. Und selbst ich, wo ich Sulla schreibe und eigentlich kein Horrorfilm vor mir sicher ist, dieser Film hat mich getriggert. Ich stelle ihn euch vor. Es gab schon mal eine Verfilmung zu diesem Thema und auch die hat mich schon mitgenommen. Jetzt läuft gerade an auf Netflix die Schneegesellschaft und da geht es um das Wunder der Anden. Das war 1972 und ist, ja, wie soll man sagen, eine Reise an die Grenze der menschlichen Vorstellungskraft, sag ich's mal so. Der Andenabsturz des Fluges 571, mit dem die uruguayische Rugby-Meistermannschaft im Oktober 72 von Montevideo nach Chile reisen wollte, gehört zu den berüchtigsten Katastrophen der Menschheitsgeschichte. Denn um in arktischer Kälte und totaler Isolation die 72 Tage bis zur Rettung zu überstehen, hatten sich die zuletzt nur noch 16 von 29 Überlebenden entschieden, das Fleisch der Verstorbenen zu essen. Und 30 Jahre nach der ersten Verfilmung gibt es jetzt eine neue Verfilmung und diese spielt auf der Grundlage von Pablo Vincheris Roman Die Schneegesellschaft. Und das ist so packend und so, ich weiß nicht wie, aber so, man kommt so ins Nachdenken und du fragst dich, was ist jetzt wichtig und was braucht der Mensch jetzt und kann man mit Hoffnung überleben oder muss man auch einen Schritt weitergehen? Und zu diesen Stärken dieses Films gehört, dass er eben nicht so herumheroitisiert, also alle als Helden darstellt, sondern dass er diese Zerrissenheit, die dieses Undenkbare mit sich bringt, ganz genau auf den Punkt schafft. Auch diese Szenen, in denen das Flugzeug abstürzt und so, das ist echt, das ist unfassbar gut gefilmt, unfassbar gut gemacht und es ist quasi ein Lehrstück über den menschlichen Zusammenhalt. Wer Netflix hat, dem kann ich sagen, es ist hartes Brot, ehrlich, aber ich kann es trotzdem empfehlen, sonst würde ich es nicht vorstellen. Die Schneegesellschaft, ein Survival-Drama, ist gerade bei Netflix rausgekommen und demnächst wird es das bestimmt auch noch auf der einen oder anderen Plattform geben. Aber es ist sehenswert, auch wenn es wehtut. Ihr kennt das alle, Weihnachten ist vorbei, die Tage mit den üppigen Mahlzeiten sind vorbei und man hat das Gefühl, man sollte dem Körper was Gutes tun. Darüber reden wir heute. Wir reden nicht übers Diäthalten, sondern wir reden übers Fasten. Und bei mir ist Nadine Malta, die ist Heilpraktikerin mit eigener Praxis in Saarbrücken, Ernährungscoach, Nordic Walking Trainerin und geprüfte Fastenleiterin. Und sie sagt, Fasten ist kein Verzicht, sondern ein Geschenk für Körper und Seele. Herzlich willkommen in der Martina Stratenshow, liebe Nadine Malta.
Hallo, liebe Martina. Ich freue mich, heute hier zu sein.
Ich freue mich, dass du hier bist, weil ich bin jetzt nicht so die Fastenkönigin. Ich habe vor 20 Jahren, es ist wirklich 20 Jahre her, also Intervallfasten oder so zähle ich nicht, weil das kriege ich hin, ne? Aber da habe ich auch mal gedacht, ich faste jetzt mal mit so einem Ratgeber, so einem Buch, ne? Und das habe ich genau 24 Stunden durchgehalten. Dann kriegte ich Kopfschmerzen und Hunger und war tierisch genervt und hatte schlechte Laune. Das war dann mein Ausflug in die Fastenwelt. Kennst du das?
Ja, ich glaube, viele, die das jetzt hören, die können das absolut nachvollziehen. Und gerade wenn man alleine zu Hause versucht zu fasten, ist es natürlich sehr, sehr schwierig. Denn spätestens dann, wenn man Hunger bekommt, dann
gibt man auf, oder?
Dann gibt man auf oder überlegt sich, eine fachkundige Begleitung mit ins Boot zu nehmen.
Es gibt ja so viele verschiedene Fastenarten, ne? Intervallfasten, habe ich schon gesagt, Heilfasten, Basenfasten. Was machst du als Fastenberaterin? Was bietest du an?
Also ich biete Fasten nach Dr. Buchinger für Gesunde an.
Was ist denn Fasten nach Dr. Buchinger?
Ja, nach Dr. Buchinger, also der ist Fastenarzt gewesen in den 1920er Jahren. Und ja, sein Konzept beruht darauf, dass man komplett auf feste Nahrung für einen bestimmten Zeitraum verzichtet. Und das heißt, nur Flüssiges zu sich nimmt. Zum Beispiel Tee, Wasser, Gemüsebrühe, Obstsäfte, Gemüsesäfte.
Genau. Aber die, jetzt wenn ich zum Beispiel so Obstsäfte nehme, die haben ja doch eine Portion Zucker auch, also Fruchtzucker dann. Das ist nicht schlimm.
Das stimmt. Deswegen werden diese Säfte auch stark verdünnt.
Okay.
Zum Beispiel Obstsaft kommt in ein Glas nur 50 bis 100 Milliliter rein und der Rest wird mit Wasser aufgefüllt. Wichtig an dieser Stelle ist, dass der Körper in dieser Fastenzeit Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente dann bekommt.
Ja. Genau. Und wie lange kann man das durchhalten? Oder wie lange, was ist der kürzeste Abschnitt, wo du sagst, das macht Sinn? Und was ist der längste?
Der kürzeste Abschnitt, das fängt eigentlich schon beim Intervallfasten an.
Mhm.
Denn nach 12 bis 16 Stunden beginnt die Autophagie, also ich sag jetzt mal ganz kurz ausgedrückt, das körpereigene Zellrecycling.
Mhm.
Und ja, da werden die entsprechenden Zellen repariert, kann man mit Intervallfasten machen, aber ja, die Wirkung entfaltet sich erst nach 48 bis 72 Stunden.
Okay, also das heißt, wenn ich wieder esse, dann ist schon die Wirkung beim Intervallfasten quasi weg, ne?
Genau.
Okay.
Von daher ist jetzt eine Fastenwoche, also ein Verzicht auf feste Nahrung für einen begrenzten Zeitraum, auch sinnvoll.
Und wie lange maximal? Eine Woche, zwei Wochen? Ab wann wird es gefährlich?
Ja, es kommt erstens mal drauf an, hat man Vorerkrankungen,
mhm,
aber für oder bei Fasten für Gesunde, da sagt man einfach eine Woche. Ungefähr, mhm, 5 Tage bis ja 8 Tage, mhm, ungefähr kann man fasten. Dann meldet sich auch der Körper und sagt, so jetzt reicht's. Aber es geht natürlich durchaus länger, zum Beispiel in Fastenkliniken, wo auch dieses Heilfasten, mhm, angeboten wird. Da wird das bis zu 3-4 Wochen gemacht.
Wie ist das denn bei dir gewesen? Wie bist du zum Fasten gekommen?
Oh, meine Mutter war schon Fastenleiterin.
Okay. Also,
ja,
also es ist genetisch bedingt.
Es ist sozusagen schon in meinen Genen drin. Ich bin damit groß geworden. Man darf ja als Kind eigentlich nicht fasten. Deswegen war mein erstes Fastenerlebnis mit 18 Jahren, weil, mhm, ich war immer bei den Fastenwochen mit dabei. Hab meine Mutter unterstützt, die Unterlagen vorzubereiten.
Und heimlich gegessen.
Und heimlich gegessen natürlich, die Sachertorte. Aber mit 18 Jahren habe ich zum ersten Mal gefastet und seitdem faste ich 2-mal im Jahr.
Jetzt hört man ja immer von so Fastenerlebnissen, ne? Dass man so klar wird im Kopf, dass man sich leicht fühlt. Sind das Drogen, die unser Körper ausschüttet, weil er nichts zu essen bekommt? Oder was passiert im Körper bei so einem Fasten?
Also wenn der Körper keine Nahrung bekommt, dann werden bestimmte Botenstoffe ausgeschüttet, wie zum Beispiel Serotonin, Glückshormon. Und das bewirkt natürlich diese stimmungsaufhellende Wirkung.
Mhm.
Und nachdem der Körper sich umgestellt hat, nach 2 bis 3 Tagen, dann merken spüren viele dieses, ja, dieses Gefühl von diesem Begriff Fastenhigh.
Mhm. Also man kann süchtig danach werden. Deshalb machst du das 2-mal im Jahr.
Ja, und nicht nur deswegen, sondern es hat so viele andere Vorteile auch.
Was hat es denn noch für Vorteile? Was bewirkt Fasten im Körper?
Ja, also zum einen hast du ja gerade diese mentale Klarheit erwähnt,
mhm,
weil 30% von meiner Energie wird durch meine Verdauung quasi, mhm, verbraucht. Das heißt, wenn meine Verdauung Pause hat, Urlaub hat und mein Darm zur Ruhe kommt, dann habe ich eigentlich viel mehr Energie und mein, mhm, Kopf wird viel klarer. Jeder kennt diesen Schnitzeltod. Man geht essen. Man geht essen.
Das hat mein Mann jeden Tag einmal.
Ja, und nach dem Essen, dann wird man müde und träge und ja, mhm, es fällt einem schwer, dann irgendwie fit zu bleiben und das fällt ja im Fasten weg.
Was für Leute kommen denn zu dir? Wer fastet mit dir?
Ganz unterschiedliche Personen, also von jung bis alt. Ich finde, viele junge Leute sollten auch fasten, weil mit jungen Jahren, da stellt man die Weichen für die Gesundheit.
Mhm.
Und,
mhm,
wenn man wartet, bis man krank ist, das ist dann natürlich, ein bisschen zu spät.
Nadine, wir haben schon einige Sachen beleuchtet. Natürlich ist das so ein großes Thema, wir könnten Stunden reden. Aber was mich noch interessieren würde, was tut es meinem Körper? Also was macht es mit meinem Körper im positiven Sinne, wenn ich faste, mal abgesehen vom Schnitzeltod? Also dass ich mich leichter fühle. Was macht es noch? Warum ist es gut?
Ja, also es ist zum einen gut, ich sage jetzt einfach mal, es ist ein Reset für Körper, Geist und Seele. In dieser Fastenwoche sollte man sich natürlich auch Zeit für sich selber nehmen, was viele nicht machen. Mhm. Und allein deswegen ist es schon sehr gut, sich einfach mal eine Auszeit zu gönnen für die eigene Gesundheit. Viele kaufen sich den teuersten Grill, legen aber günstiges Fleisch, mhm, drauf. Also, mhm, die Investition in die eigene Gesundheit ist so, so wichtig. Und da stellt man auch die Weichen für die späteren Jahre. Und es ist auch einfach ein Start, zum Beispiel, wenn man seine Ernährung umstellen möchte oder eine Lebensstilveränderung machen möchte. Mhm.
Macht es was mit deinen Blutwerten? Kann man das messbar sehen?
Ja, es gibt natürlich auch Studien, die gibt es. wo man nachlesen kann, dass der Blutdruck sich reguliert, dass der Säure-Basen-Haushalt sich reguliert. Also es hat sehr viele gesundheitliche Vorteile. Diese Studien wurden gemacht für Personen, die halt schon Erkrankungen haben. Mhm. Aber ich finde, man sollte einfach präventiv arbeiten und im Vorfeld was für die Gesundheit tun.
Da hast du absolut recht. Da bist du auch schon bei meiner nächsten Frage. Wer sollte nicht fasten? Also gibt es Menschen, wo du sagst, besser nicht?
Ja, es gibt zum Beispiel Personen, die haben Krankheiten wie zum Beispiel Diabetes oder Gicht oder vielleicht auch Depressionen. Und da ist dann vielleicht an dieser Stelle Basenfasten geeigneter, weil durch diese Körperumstellung, ja, das ist ja auch im Grunde Stress für den Körper, ist das nicht wirklich geeignet.
Basenfasten im Unterschied zu Fasten nach Buchinger, das du machst, da isst man noch, ne?
Genau, beim Basenfasten ist es so, da isst man dann basische Lebensmittel. Es gibt säurebildende Lebensmittel und basische Lebensmittel. Um diesen Säure-Basen-Haushalt auszugleichen, kann man Basenfasten machen. Da isst man auch was, allerdings auch kalorienreduziert. Okay. Das heißt, da bekommt man mehr Hunger.
Okay.
Dieses Gefühl von Hunger hat man im Fasten, wenn du es länger durchhältst als 2 Tage, hat man keinen Hunger mehr.
Kann ich mir jetzt schwer vorstellen, aber wenn du das sagst, ich denke schon die ganze Zeit, während wir zwei so reden, Mensch, du könntest es doch nochmal versuchen. Ich habe es mal versucht, allerdings nur mit einem Buch als Ratgeber und es hat 24 Stunden gehalten. Warum ist es so wichtig, eine kompetente Fastenbegleitung zu haben und vielleicht auch andere Leute, die mitmachen?
Ja, zum einen ist es so, in der Gruppe fällt es erheblich leichter. Man kann sich mit Gleichgesinnten austauschen. Und zum anderen ist es so, wenn entsprechende Befindlichkeiten auftreten, wenn man zum Beispiel gerne Kaffee trinkt und spätestens dann, wenn man den Kaffee reduziert, spürt man Entzugserscheinungen, zum Beispiel Kopfschmerzen. Und dann macht es natürlich Sinn, mit einer fachkundigen Fastenbegleitung das Ganze zu besprechen, weil da kann man Abhilfe schaffen. Da gibt es Sachen, die man dann zusätzlich einnehmen kann. Und dann geht es einem besser.
Du bist in tollen Locations. Du bist zum Beispiel im März im Moselschlösschen in Traben-Trarbach und du bist im Februar im Kloster Hornbach. Was macht ihr denn da, wenn ihr nicht fastet? Also Essen ist ja jetzt schon mal kein Zeitvertreib, ne? In der Woche.
Also es ist ja nicht so, als würden wir nichts essen. Wir essen flüssige Nahrung.
Ja.
Und das Schöne an dieser Fastenwoche ist auch, dass man dieses Bewusstsein fürs Essen auch nochmal stärken kann. Weil ich esse selber auch sehr, sehr gerne, aber dieses Bewusstsein, diese Achtsamkeit fürs Essen, da wird das einfach auch gestärkt. Und unabhängig von dem, was wir zu uns nehmen, haben wir ein sehr wunderschönes Programm ausgearbeitet in den unterschiedlichen Hotels. Vor allen Dingen geht es da auch um Bewegung, um Entspannung, um Ausflüge, der Austausch untereinander.
Alles ohne Essen?
Alles ohne Essen.
Wenn du so eine Wanderung machst ohne Essen?
Ja. Also es gibt auch einige Freunde von mir, die haben mich ganz seltsam angeschaut, als ich 20 Kilometer Wanderung gemacht habe während meinen Fastenwochen. Und ich bin auch noch mit in die Restaurants, habe zugeschaut, wie meine Freunde was gegessen haben. Aber es geht.
Sag uns nochmal deine nächsten Termine und wo man sich dafür anmelden kann.
Ja, ich bin ab dem 18. Februar im Kloster Hornbach. Da gibt es ja auch ein Nebengebäude. Lösch für Freunde, da haben wir ein eigenes Haus für uns mit eigener Küche. Das heißt, diese ganzen Essensgerüche, die riecht man dort zum Beispiel nicht.
Das ist schon mal gut.
Dann bin ich im März im Moselschlösschen in Traben-Trarbach. Auch ein wunderschönes Hotel. Dann biete ich selbst noch Fastenwochen an in Saarbrücken. Das habe ich so konzipiert, dass man das auch berufsbegleitend machen kann. Als auch online.
Ich glaube, es ist eh besser, weiterzumachen wie normal, wenn man fastet, weil sonst konzentrierst du dich ja nur darauf, dass du nichts isst. So wie ich damals in meinen 24 Stunden. Nadine, wie erreichen wir dich? Hast du eine Homepage oder kann man dich kontaktieren?
Ich habe eine Homepage www.nadine-malta.de und da stehen auch meine ganzen Fastenwochen drauf. Und wenn sich jemand unsicher fühlt und nicht weiß, welche Fastenwoche geeignet ist, am besten einfach melden, anrufen, E-Mail schreiben. Ich freue mich.
Ich freue mich, dass du hier warst. Ich danke dir ganz herzlich und wünsche dir eine gute Zeit. Und all deinen Fastenteilnehmern wünsche ich, dass sie gut durch die Fastenwochen kommen und nicht so sehr vom Essen träumen.
Vielen Dank.
Ja, das war's auch schon fast für mich. Ich habe natürlich noch den Spruch der Woche für euch. Den kann ich mir natürlich nicht verkneifen. Ich liebe diese Sprüche. Ich finde, das ist auch so eine typische Frauensache, dass wir so auf so Sprüche stehen. Ich kenne wenig Männer, die das tun. Mein Mann, der würde jetzt sagen, ja, okay, ist ganz nett. Aber ich finde, so der ein oder andere gute Spruch an der richtigen Stelle, das hat was. Der von heute hat auf jeden Fall was. Lebe die Melodie deines Herzens und tanze nicht nach den Noten anderer, denn die können dich manchmal aus dem Takt bringen. Das ist ganz richtig und das ist einer der Sprüche, die ich mir am liebsten an den Spiegel kleben würde. Aber wisst ihr, ich finde, das ist das Gute am Älterwerden. Das tut man in der Jugend, so sage ich mich an wie ein 100-Jähriger, aber das tut man, wenn man jung ist, öfter, dass man sich durch andere aus dem Takt bringen lässt. Und im Laufe des Lebens lernt man wirklich auf sein Herz zu hören und auf den Rhythmus, diesen ganz inneren, intuitiven Rhythmus, den man sich selbst quasi vorgibt. Und je älter man wird, desto leichter fällt es, darauf zu achten. Das ist zumindest meine Erfahrung. Ich wünsche euch eine wundervolle Zeit. Wir hören uns gerne in diesem Podcast wieder. Wenn ihr das möchtet, klickt ihr auf Abonnieren oder Folgen, denn dann werdet ihr immer erinnert, wenn es eine neue Folge der Martina Straten Show gibt. Und ich finde, dass es schön wäre, wenn ihr auf Abonnieren klickt. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Passt gut auf euch auf.
Radio Salü, die Martina Straten Show.